Ich wollte eine Brücke bauen und stehe stattdessen vor einem Trümmerhaufen. Ein Satz über einen Streit im Auto, aber eigentlich ja auch ein Satz über Beziehungen, in denen man sich liebt und sich trotzdem nicht mehr so ganz erreicht. Markus fühlt sich in seiner Ehe unsichtbar, oft falsch verstanden und ist irgendwie übervorsichtig geworden in dem, was er sagt. Seine Frau Sarah nimmt viel Raum ein und er hat das Gefühl, langsam zu verschwinden. Und damit begrüße ich euch alle zur heutigen Folge von Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie. Heute geht es darum, wie es ist, wenn man sich in seiner Ehe, seiner Beziehung unsichtbar fühlt. Eine Dynamik, die wirklich sehr verletzend sein kann, die man aber wieder in den Griff bekommen kann. Und dafür habe ich heute unsere Expertin Hanna Gentsch in der Folge. Sie ist Therapeutin, systemische Paarberaterin und Autorin von ADHS in Love, ihrem ersten Buch, das gerade erschienen ist. Schön, dass du da bist, Hanna.
Hallo, lieber Alex, ich freue mich auf unser Gespräch.
Und du hast uns heute sogar diesen Fall mitgebracht, den du selbst als Therapeutin begleitet hast. Markus und Sarah heißen eigentlich anders, sie wollen anonym bleiben und deshalb lese ich ihre Geschichte vor. Es ist ein verregneter Freitagabend. Ich sitze am Steuer, die Scheibenwischer ziehen ihren monotonen Rhythmus und draußen ziehen die verschwommenen gelben Lichter der Straßenlaternen an uns vorbei. Sarah sitzt neben mir, den Kopf leicht gegen das Fenster gelehnt. Wir kommen gerade von einer Dinnerparty bei Freunden. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Vor einer Stunde war da noch dieses laute, warme Gelächter am großen Esstisch. Und jetzt ist da nur noch diese dichte Stille im Auto, die sich fast schwer anfühlt. Eigentlich hätte es ein perfekter Abend sein können. Sarah war in ihrem Element. Wenn sie einen Raum betritt, verändert sich die Frequenz. Sie hat diese Gabe, Menschen sofort mitzureißen. Sie hat gelacht, wild gestikuliert und eine Anekdote nach der anderen erzählt. Aber während ich sie beobachtete, spürte ich diesen vertrauten Knoten in meinem Magen. Ich kenne die Nuancen, wenn Sarahs Energie von begeisternd zu unkontrolliert kippt. Es fing schon vor der Party an. Wir waren eigentlich für 19 Uhr verabredet. Um 18.45 Uhr stand ich mit dem Schlüssel in der Hand an der Tür, während Sarah in der Küche herumwurstelte, weil sie nur noch kurz die Gewürze neu sortieren wollte. Als wir dann mit 20 Minuten Verspätung im Auto saßen, fehlte ihr Handy. Also nochmal zurück. Dieses ständige Getriebensein und diese völlige Blindheit für die verstreichende Zeit sind Teil unseres Alltags. Aber an Abenden wie diesen zerren sie an meinen Nerven. Auf der Party passierte dann das, was mich jetzt im Auto so beschäftigt. Sarah war mitten in einer Diskussion über familiäre Werte. Sie war so im Redefluss, so voller Adrenalin, dass die Filter fielen. Ohne nachzudenken, erzählte sie am Tisch die Geschichte über meinen Bruder. Diese alte, schmerzhafte Sache mit seiner Spielsucht, die ich ihr vor Monaten im absoluten Vertrauen anvertraut hatte. Ich sah, wie sie es aussprach und ich sah in ihrem Gesicht, dass sie in diesem Moment gar nicht registrierte, was sie da tat. Es war einfach ein passender Baustein für ihre Argumentation. Dass es ein Verrat an meiner Privatsphäre war, schien ihr in ihrem Kopf gar nicht zu existieren. Dazu kam, dass ich kaum zu Wort kam. Jedes Mal, wenn ich ansetzen wollte, fiel sie mir ins Wort. Nicht aus Bosheit, das weiß ich, sondern weil ihre Gedanken einfach schneller sind als das Ende meines Satzes. Sie kapert die Gespräche und ich bleibe als stiller Beobachter am Rand zurück. Jetzt im Auto atme ich tief durch. Ich bin nicht wütend, ich bin eher erschöpft und ehrlich verletzt. Ich möchte das klären, bevor wir die Haustür erreichen. Ich will keine Szene, ich will nur, dass sie mich versteht. Ich formuliere den Satz in meinem Kopf extra vorsichtig, ohne Vorwurf. Sarah, sage ich leise und schaue kurz zu ihr rüber. Der Abend war wirklich schön und ich fand es toll, wie viel Spaß du hattest. Aber es hat mich vorhin am Tisch echt getroffen, als du die Sache mit meinem Bruder erzählt hast. Das war für mich ein Vertrauensbruch. Und ich habe mich auch oft an den Rand gedrängt gefühlt, weil ich kaum einen Satz zu Ende führen konnte. Ich rechne mit einem kurzen Innehalten, vielleicht ein »Oh Gott, Markus, das wollte ich nicht, tut mir leid«. Aber was stattdessen passiert, fühlt sich an wie ein emotionaler Auffahrunfall. Meine Worte, die ich so vorsichtig gewählt habe, schienen bei Sarah wie ein Angriff auf ihr gesamtes Sein einzuschlagen. Sie hört nicht, ich bin verletzt. Sie hört, du bist eine schlechte Partnerin, du bist peinlich, du hast alles kaputt gemacht. Ich kann förmlich sehen, wie die Scham in ihr hochsteigt, diese tiefe, fast körperliche Angst, nicht gut genug zu sein. Und wie so oft, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt, geht sie sofort in den Gegenangriff über. Es ist ihr einziger Schutzmechanismus gegen dieses vernichtende Gefühl der Ablehnung. Immer suchst du das Haar in der Suppe, schießt sie zurück und ihre Stimme zittert vor unterdrückten Tränen. Nichts kann ich dir recht machen. Ich versuche wenigstens, dass wir einen guten Abend haben, dass die Leute sich unterhalten. Währenddessen sitzt du da wie ein Schluck Wasser in der Kurve und wartest nur darauf, mich danach zu belehren. Du bist wie ein Lehrer, der mich ständig bewertet. Das war mir peinlich, wie stumm du da saßt. Und jetzt willst du mir ein schlechtes Gewissen einreden, weil ich mal ein bisschen offen war? Die Situation eskaliert von 0 auf 100. Aus dem sanften Trommeln des Regens auf dem Dach ist ein ohrenbetäubender Streit geworden. Ich umklammere das Lenkrad und starre auf die Straße. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich wollte eine Brücke bauen und stehe stattdessen vor einem Trümmerhaufen. Jeder Versuch von mir, die Sache rational zu erklären, prallt an einer massiven Wand aus Wut und Vorwürfen ab. Ich fühle mich in diesen Momenten oft wie der Erwachsene in der Beziehung, der die Scherben aufkehren muss, während sie sich in ihren Emotionen verliert. Diese Dynamik macht mich müde. Ich liebe ihren Schwung, ihre Begeisterung, ihre Spontanität, aber ich verzweifle an der Instabilität, die folgt, sobald ich ein Bedürfnis anmelde, das nicht in ihr aktuelles Bild passt. Wir biegen in unsere Straße ein, das Auto kommt zum Stehen, aber der Sturm im Inneren, der tobt weiter. Hanna, diese Geschichte klingt ja erstmal wie ein ganz normaler Streit nach so einem Abendessen mit Freunden. Aber eigentlich steckt da ja so viel mehr drin, wenn man genau hinschaut. Da gibt's Verletzungen, Missverständnisse, Scham, unterschiedliche Temperamente vielleicht auch. Also wirkt für mich von außen so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier zwei Menschen vor uns, die sich lieben, aber irgendwie einander nicht erreichen. Lass uns das gerne mal gemeinsam aufdröseln. Was fällt denn dir als Therapeutin sofort ein? Beziehungsweise, du hast den Fall ja mitgebracht, du kennst die beiden, du hast heute noch Insiderwissen für uns. Mhm.
Ja, ein Punkt, an dem wir uns auch erst in den Sitzungen hinarbeiten mussten, auch in längeren Gesprächen mit ihr, sowohl als auch mit ihm, war, das Ende vom Lied war, dass sie wirklich im Spektrum der Neurodivergenz liegt. Das heißt, sie ADHS hat und daher diese kommunikativen Brücken abgebrochen sind, weil weder sie noch er davon wussten und somit gar kein Werkzeug in der Beziehung vorhanden war, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und es war ganz wunderbar zu sehen, wie sich ganz viele Themen auflösten zwischen den beiden und wieder emotionale Nähe möglich war, diese Schuldfrage nicht mehr da war und auch dieser Rückzug von ihm nicht mehr vorhanden war. Das heißt, er konnte auch wieder viel mehr aus sich herausgehen, hatte wieder mehr Platz in der Beziehung und es war wirklich eine sehr schöne Entwicklung.
Das freut mich total zu hören, weil ich glaube, wenn man erstmal diese Geschichte nur hört, dann ist es so, ein Partner fühlt sich angegriffen, in dem Fall Sarah, sie schießt direkt zurück und sagt ja so, ja, du warst aber so still und leise, also lass uns gerne einmal, bevor wir genauer auf die ADHS-Diagnose von Sarah eingehen, weil das finde ich super spannend, lass uns gerne einmal davor nochmal sprechen, wie denn diese Dynamik überhaupt entsteht zwischen zwei Partnern, wenn einer lauter ist als der andere.
Also in dem Fall muss ich dich einbremsen, weil es dann doch wieder mit der ADHS-Thematik zu tun hat. Und zwar sind Menschen im neurodivergenten Spektrum bei ADHS besonders dafür bekannt, dass sie sehr sensibel auf Kritik reagieren und da quasi der Schutzfilter fällt. Das heißt, sie können Emotionen weniger regulieren und natürlich sind sie ohnehin im Alltag schon von Kindesbeinen an mit ganz viel Kritik und Bewertungen, Abwertungen konfrontiert und daher reagiert auch Sarah in diesem Fall sehr stark auf die in Anführungsstrichen vermeintliche Kritik von ihm.
Und was würdest du den Menschen mitgeben, die sagen, ja, aber irgendwie wirkte es ja auch so ein bisschen egozentrisch von Sarah, wenn sie jetzt hier einfach auch dieses Geheimnis, was er ihr anvertraut hat, da einfach auch benutzt in dem Gespräch, weil es halt gerade gepasst hat und dann hintenrum so sagt, ja, aber du warst ja so still, ihm eigentlich einen Vorwurf draus macht.
Am Ende ist es eine ganz klare Grenzüberschreitung, ADHS hin oder her. Und das ist ja auch der Punkt, auf den es niemals hinausgehen sollte. Man sollte nie diese Diagnose als Entschuldigung verwenden und sagen, naja, ist halt so, deswegen fehlt mir in dem Gespräch die Impulskontrolle, sondern da gilt es natürlich ganz klar, bei ihr daran zu arbeiten und versuchen, Filter einzubauen, um mit solchen Informationen natürlich nicht hinauszupoltern, weil das ist ein ganz klarer Vertrauensbruch zwischen den beiden.
Im Endeffekt würdest du also sagen, Sarah war in dieser Situation, wenn sie kritisiert wird im Auto, eigentlich nicht rücksichtslos, sondern überfordert?
Sie war definitiv überfordert, konnte ihre Gefühle höchstwahrscheinlich nicht kontrollieren und war sehr in alten Verletzungen gefangen, die sie schon mehrfach in ihrem Leben durchleben musste. Aufgrund von ihrer Geschichte, die sie natürlich mitbringt. Und jeder ADHSler wird wahrscheinlich Situationen kennen, wo man immer mal wieder aneckt, negatives Feedback bekommt in der Schule, im Job, in Beziehungen. Und dann reagiert man natürlich sehr stark auf diese Kritik oder diese Aussagen von außen, weil man sich ja ohnehin wahrscheinlich unglaublich bemüht, die Impulse unter Kontrolle zu halten. Auch ein weiterer Punkt, den man Menschen mit ADHS zuschreibt, ist eine enorme Empathie. Das bedeutet, sie geht wahrscheinlich gleich in die Gefühle ihres Partners mit rein, durchlebt sie mit und ist dann komplett überfordert, damit umzugehen, weil sie natürlich auch nicht ad hoc eine Lösung auf der Hand hat.
Das ist irgendwie ja total verständlich auch, ne?
Ja, und das, glaube ich, löst auch die Situation zwischen den beiden aus. Jeder für sich fühlt sich gefangen in seinem Sein und den Fragezeichen, die da entstehen.
Du hast gerade angesprochen, dass Menschen, die generell auf dem neurodivergenten Spektrum sind, oft ja auch in alten Verletzungen hängen, weil sie eben so oft schon angeeckt sind oder ja auch dieses Masking wahnsinnig anstrengend ist. Also immer zu versuchen, quasi zu performen, sich an andere anzupassen, bloß nicht aufs Innere eigentlich zu hören, weil das ja scheinbar nicht richtig sei, ist ja Quatsch. Aber warum wird das bei Frauen so oft übersehen?
Ja, es hat mannigfaltige Gründe, warum es bei Frauen häufiger leider immer noch übersehen wird. Zum einen natürlich die alte Diagnostik, die dazu beiträgt, dass immer noch bei vielen dieses Bild vom Zappel-Philipp vorherrscht. Jemand, der schwer einzudämmen ist und sehr hyperaktiv ist, sich viel bewegt, schnell spricht und da im sozialen Kontext auffällt. Und bei Frauen ist es häufig eher eine Hyperaktivität, die nach innen gerichtet ist, also eine innere Unruhe, die da ist. Mädels vor allem in der Schule fallen gar nicht negativ im Unterricht auf, außer vielleicht dadurch, dass sie eher abwesend wirken und in Tagträumereien verfallen. Und zudem, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, ist Masking ein ganz großer Punkt, warum es manchmal so ein bisschen untergeht. Frauen neigen dazu, wirklich in einen Perfektionismus zu verfallen, um diese Unaufmerksamkeit wieder wettzumachen. Das heißt, sie arbeiten ganz hart daran, um eben mithalten zu können, um performen zu können. Und dadurch fallen sie gar nicht aus dem Raster. Aber dadurch wiederum passiert sowas wie zum Beispiel, dass ein Burnout, eine Überforderung entsteht, weil man immer auf 180 fährt und noch besser und noch mehr tun muss, weil man sonst den Anschluss verliert. Und dann kommt es wieder dazu, dass eher das Burnout behandelt wird und das als Diagnose gesehen wird und die Neurodivergenz hinten runterfällt. Und es gibt noch andere Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel auch Depressionen oder auch Frauen sind häufiger davon betroffen, unter Essstörungen zu leiden, die im Spektrum der Neurodivergenz liegen.
Wie kann einem geholfen werden? Selbst wenn man jetzt die Diagnose bekommt, ADHS, dann hat man zwar eine Erklärung, aber dadurch wird ja nicht automatisch alles besser.
Nein, natürlich wird dadurch nicht automatisch alles besser, aber es erklärt vieles. Also es ersetzt diese ganzen Fragezeichen, die bei mir selbst oder auch in meinem Beziehungskontext auftauchen, gegen Ausrufezeichen. Man hat auf einmal Erklärungen, man wird bestätigt und man hat natürlich die Möglichkeit, etwas zu tun. Man hat die Möglichkeit, in ein therapeutisches Setting sich zu begeben, in ein Coaching. Man hat die Möglichkeit, natürlich sich selber zu coachen in Form von Fachliteratur, Podcasts etc. pp. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich medikamentös einstellen zu lassen beim Psychiater.
Ich finde das ja wahnsinnig spannend, weil ich finde, wenn man jetzt erstmal so diese Geschichte so durchgelesen hat, denkt man so, ja, okay, gibt's, ne? So Situationen, aber dass dahinter tatsächlich auch ADHS liegen kann, in dem Fall bei Sarah, finde ich schon wahnsinnig spannend. Die beiden haben es ja erst auch mal nicht erkannt. Das heißt, lass uns gerne da nochmal in diese Beziehungsdynamik reingehen, wenn ein Partner, eine Partnerin ADHS hat und es unerkannt bleibt. Also was für Auswirkungen hat das?
Es hat oft die Auswirkungen, die wir hier auch schon sehen. Dieses eine ist lauter, der andere leiser. Ganz häufig hat man die Dynamik, dass einer dann die Gesprächssituation übernimmt, den anderen nicht aussprechen lassen kann, weil das Gehirn einfach anders funktioniert. Es sind ganz viele Gedanken auf einmal im Kopf. Man kann es nicht aushalten, dass der andere vielleicht noch was sagen möchte, weil der Dopamin-Kick so wichtig ist im Kopf, dass man schnell irgendwas sagen muss und es loswerden muss, weil man auch weniger die Kontrolle über seine eigenen Emotionen hat. Es führt häufig dazu, dass der andere in eine sehr starke Verantwortungsrolle geht, manchmal den anderen auch so ein bisschen mitorganisiert, weil es auf der Seite vielleicht dazu kommt, dass man Dinge wegprokrastiniert, wie Terminierungen, die Steuer, Aufräumen und so weiter. Und der andere da sehr stark gefordert ist, viel Verantwortung übernimmt. Und das führt on the long run zu einer großen emotionalen Distanz, weil der andere eigentlich auch in einer ständigen Überforderung drin hängt.
Ja, und dann kommt es im Endeffekt zu ganz, ganz vielen Missverständnissen vielleicht auch, ne? Weil man das Werkzeug nicht hat, um den Partner zu verstehen.
Ja. Und dann kommt man auch in diese negativen Loops rein, dass man immer wieder Konflikte aufarbeitet und erklärt und der andere dann da sitzt und sagt, ja, das verstehe ich kann das total nachvollziehen, aber beim nächsten Mal kann ich es eben wieder nicht umsetzen, weil zum Beispiel es so wichtig ist, jetzt diesen Dopaminkick zu bekommen oder ich einfach nicht priorisieren kann, was jetzt wichtig ist und deswegen im Gespräch trotzdem unterbreche und irgendwas erzähle von einer Dokumentation über Bienenvölker in Polen oder in Schweden, die ich gesehen habe, weil ich das in dem Moment total wichtig finde und der andere erzählt mir aber gerade von seinem harten Arbeitstag, hat es weniger damit etwas zu tun, dass mir es nicht wichtig ist, was der andere erzählt, sondern in meinem Kopf poppen eben tausend Dinge gleichzeitig auf.
Warum ist denn dieser Dopaminkick so wichtig?
Bei Menschen, die im neurodivergenten Spektrum sind oder ADHS haben, ist das Dopamin im Körper nicht immer an der richtigen Stelle verfügbar. Und deswegen wird nach diesem Dopaminkick gesucht, um wieder den Ausgleich herzustellen. Bei Menschen, die nicht im neurodivergenten Spektrum sich befinden, ist das Dopamin immer an der richtigen Stelle abrufbar. So hat es der Körper ganz gut geregelt.
Okay, ich verstehe. Das heißt, das ist im Endeffekt mit damit verantwortlich, dass quasi der neurodivergente Partner, die Person, die ADHS hat, quasi wenn sie einfach unterbricht, mehrere Sachen gleichzeitig erzählt, weil sie eigentlich versucht, der Körper das Dopamin in die richtigen Stellen zu bringen, sozusagen.
So ist es. Das ist zumindest der Versuch oder der Plan dahinter.
Ja, und ich meine, wenn man dann als Partner, der jetzt nicht neurodivergent ist, eigentlich was Ernsthaftes erzählen wollte oder vielleicht einfach wollte, dass man einmal zuhört und man wird ständig unterbrochen, versteht man ja auch irgendwie, dass man sich immer mehr zurückzieht, immer stiller wird, immer leiser vielleicht auch wird. Was würdest du denn sagen, wenn einer quasi in der Partnerschaft einer irgendwie ständig zu viel wirkt und der andere sich irgendwie immer weniger wird oder immer leiser, immer stiller wird? Das ist ja wirklich eine schlechte Dynamik, weil irgendwie verlieren sich ja dadurch auch beide so ein bisschen, oder? Weil die laute Person verliert irgendwie die Regulation durch von außen, die sie vielleicht ja auch manchmal braucht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und andersrum hat man einen stillen Partner, der den Raum, der ihm eigentlich zusteht, ja gar nicht mehr einnimmt, weil er nicht noch mehr reingehen will oder schon weiß irgendwie, ach, bin ich eh nicht gern gesehen quasi.
Es ist ganz wichtig, diese Gesprächssituationen auch wirklich im One-on-One zu Hause nochmal aufzudröseln und zu üben und auch Codewords am besten zu entwickeln, dass der andere einschreiten kann, wenn er das Gefühl hat, er wird wieder vom D-Zug überfahren in Gesprächen, vor allem im Außen. Es ist ja leichter, es zu regulieren als Paar, wenn man miteinander spricht und dann um die Thematik weiß, aber auch im Außen, beim Treffen mit Freunden oder geschäftlichen Dinners, dass man da wirklich einen Punkt hat, an dem der andere auch ansetzen kann. Denn sonst verliert sich der andere wirklich und gerät immer mehr und mehr in den Hintergrund. Und das führt wahrscheinlich nicht dazu bei, dass es eine glückliche und zufriedene oder befriedende Beziehung ist, die auf Augenhöhe funktionieren kann.
Aber klar, da muss man natürlich auch erstmal wissen, dass man zu wenig Raum einnimmt. Ich sag mal, wenn man jetzt generell eher ein introvertierter Typ ist, vielleicht nicht super selbstbewusst, muss ja jetzt bei Markus gar nicht der Fall sein, aber mal so generell, und man ist eher ein ruhigerer Typ, dann neigt man ja noch mehr dazu, sich zurückzunehmen. Wenn man jetzt in so einer Beziehung lebt, bei der tatsächlich der eine Partner total laut ist, da ist, viel erzählt, er hat ja auch gesagt, auch diese Begeisterung und dass sie so viel Energie auch versprüht und vom Hundertste ins Tausendste und so, das findet er ja auch wahnsinnig toll. Und er selber scheint ja eher wirklich so ein ruhigerer Charakter zu sein, der sich vielleicht auch gerne zurücknimmt. Aber ist diese Dynamik denn immer schlimm für beide oder ergänzt sich's vielleicht auch einfach ganz gut?
Also manchmal kann sich's durchaus ergänzen. Die Paare sehe ich natürlich nicht bei mir in der Praxis, aber ich kenne durchaus Paare, bei denen auch das ein Erfolgskonzept sein kann, dass der eine auch dankbar ist, dass das Gegenüber quasi das Socializing übernimmt, die Gespräche führt und man selber somit einfach Teil sein kann und hier und da mal ein Röckchen mit reinwirft, aber das für einen selber auch total zufriedenstellend ist und passt. Deswegen muss es nicht immer eine negative Dynamik sein und beide können trotzdem in einer guten, funktionierenden Beziehung leben.
Und wenn man jetzt aber wie Markus und Sarah merkt, okay, für uns klappt es nicht, wenn der andere zu viel Raum einnimmt, ja, der Part, der sich eben zurücknimmt, der ja auch wie Markus sagt, ich fühle mich einfach unsichtbar, nicht mehr gesehen, ist ja wirklich eine tiefe Verletzung, die da auch passiert, dass man so eine Mischung aus traurig, wütend vielleicht auch ist. Wie löst man das? Wie setzt man da an, wenn man sich als Partner in seiner eigenen Beziehung nicht gesehen fühlt?
Der erste Punkt, den man natürlich in dem Moment nehmen muss als Hürde, ist die Verantwortung für seine eigenen Emotionen zu übernehmen und dem Partner zu sagen und ihn oder sie um ein Gespräch zu bitten, damit man einfach mal abklopfen kann, wie es der andere sieht, ob da überhaupt Empathie und Verständnis und auch Akzeptanz für meine Situation da ist oder nicht. Und dann gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt fort? Finden wir da eigene Methodiken, die es besser oder leichter machen? Oder müssen wir uns wirklich externe Hilfe dazu holen?
Ist ja manchmal auch echt so eine Bedürfnisgeschichte, ne? Wenn der eine vielleicht auch gar nicht mehr seine Bedürfnisse äußert, weil der andere ständig so viel von einem braucht. Also was wäre denn so dein konkreter Tipp, wie man lernt, da auf eine Wellenlänge zu kommen, dass ich sag mal, das Geben und Nehmen wieder im Gleichgewicht ist?
Das, was in solchen Situationen immer gut funktioniert, ist die Übung, die man zu Hause machen kann, einfach mal die Emotionen und den Inhalt von Gesprächen zu spiegeln. Das heißt, jeder hat 5 Minuten Redezeit, erzählt von seinem Tag und das Gegenüber fasst einfach nochmal zusammen, was habe ich gehört und fragt nach, habe ich es richtig wahrgenommen und verstanden. Das heißt, dass man wirklich aktiv übt und trainiert in der Beziehung, den anderen aussprechen zu lassen und Raum zu geben und dann auch darauf einzugehen, was der andere denn gesagt hat und nicht gleich eine Thema-Überleitung zu machen. Das wäre mal so ein erster Skill, den man sich aneignen kann. Wirkt natürlich am Anfang etwas seltsam und präpariert, aber dann, wenn man es geübt hat.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich sogar. Ich denke mir doch gerade,
wenn der eine dann immer so schnell ist und dann auf einmal muss er sich so langsam regulieren und dann nochmal so nachfragen und der andere, der vielleicht nie über sich spricht, muss dann aber sagen, ja, aber ich möchte aber. Aber du sagst, durch diese komische Situation muss man durch. Und dann wird's besser.
Ja, durch die komische Zeit muss man durch, weil es ist ja ähnlich wie bei einem Workout auch. Wenn du die ersten 20 Squats deines Lebens machst mit 30 Kilo auf den Schultern, hat man am nächsten Tag ordentlich Muskelkater und kann schwer laufen und dann wird's immer besser und besser und besser und irgendwann steigert man das Gewicht und so weiter und so fort. Und ähnlich ist es in unserer Kommunikation auch. Es muss sich erstmal einpendeln, bis es sich passend und gut anfühlt und dann kann man weitergehen.
Wenn man sich dann so ein bisschen eingependelt hat und das Komische tatsächlich überwunden hat und irgendwie gelernt hat, dass man sich selber sichtbarer macht, so dass der andere aber auch mehr auf einen eingeht, ist es dann auch möglich, dass man wieder so Nuancen schafft? Weil ich glaube, dieses sich nicht sichtbar fühlen ist ja auch, dass man sich vielleicht nicht mehr begehrt fühlt, dass man einfach so komplett irgendwie unsichtbar scheint für einen Blick, für eine Geste. Das lernt man dann wahrscheinlich auch wieder, wenn man erstmal wieder ins Gespräch kam, oder? Dann kann sich so eine Dynamik ja auch wieder verbessern.
Ja. Also da geht es natürlich darum, wie man selber aufgestellt ist. Viele von uns schaffen Nähe, körperliche Nähe durch Kommunikation, brauchen davor emotionale Nähe, um dann die körperliche Nähe spüren zu können. Es gibt aber auch die Menschen, die erstmal körperliche Nähe brauchen, um sich sicher zu fühlen, um dann in die emotionale und kommunikative Nähe kommen zu können. Also pauschal kann man es gar nicht beantworten, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Kommunikation ist der Schlüssel für so vieles, um sich wieder näher zu kommen, vor allem in einer romantischen Liebesbeziehung.
Hast du denn noch einen Trick für uns, wie man vielleicht auch für sich selber wieder lernt, bewusster zu sein? Also, dass einem selber überhaupt auffällt, was ich da gerade tue, ohne dass man jetzt direkt ins Gespräch mit jemandem geht, aber vielleicht so eine Übung für einen selbst?
Was gut funktioniert, ist Journaling. Das heißt wirklich, sich die Momente des Tages aufzuschreiben und auch die Awareness zu haben, wann reagiert denn vielleicht jemand komisch. Denn man hat ja durchaus die Empathie zu sehen, wenn jemand die Augenbraue hochzieht, einen Seufzer loslässt, das Gesicht so ein bisschen versteinert wird oder der andere vielleicht auch abdriftet, weil ich zu viel erzähle. Und solche Situationen aufzuschreiben, um für sich auch mal ein Muster zu erkennen, wann passiert mir denn sowas und wie könnte ich es denn in Zukunft anders steuern? Das heißt, mit sich an sich selbst zu arbeiten.
Und was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, bei Sarah und Markus, du hast ja gesagt, ihr habt dann während der Therapie quasi gemerkt, okay, Sarah hat tatsächlich ADHS. Die beiden haben es geschafft, oder?
Ja, die haben es geschafft.
Juhu, das bedeutet im Endeffekt, also selbst wenn man, ich nenne es jetzt mal ein essentielles Kommunikationsproblem hat, dass man so aneinander vorbeispricht, ob jetzt aufgrund von einer Erkrankung oder vielleicht auch einfach, ne, weil man ja gefühlt die Sprache des anderen nicht mehr kann. Es gibt definitiv Wege und Möglichkeiten, wie man die Beziehung wieder stärkt.
Ja, die gibt es.
Was wäre denn noch so dein Tipp, wenn sich jetzt Hörerinnen erkennen und sagen, wow, Markus und Sarah, das bin quasi ich und mein Mann?
Als ersten Step würde ich empfehlen, es gibt ein Buch, das nennt sich ADHS in Love, erschien beim Belz Verlag Und überraschenderweise bin ich die Autorin. Und das wäre natürlich schon mal ein ganz formidabler Schritt, das Buch zu lesen und die Paar- und Einzelübungen zu absolvieren, die da auch drinnen stehen, um sich wieder eine gute Basis zu erarbeiten als Paar.
Ja, wunderbar, Hannah. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke heute. Und ich könnte mir vorstellen, dass wirklich der ein oder andere denkt, oh, warte mal, ist es bei uns nicht nur so eine laut-leise Dynamik, sondern ist vielleicht der ein oder andere sogar auf einem neurodivergenten Spektrum unterwegs? Also das war für mich heute tatsächlich die größte Überraschung, hätte ich jetzt so gar nicht vermutet. Also vielen Dank, dass du diesen Fall mitgebracht hast und vor allem auch für das positive Ende, weil ich glaube, man kann es ja wirklich nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, gemeinsam zu sprechen und gemeinsam einen Weg zu finden, wenn man den möchte.
Danke, Alex. Ciao.
Und an dieser Stelle nochmal an euch alle, wenn ihr euch heute wiedererkannt habt, ihr seid nicht falsch, vielleicht versteht ihr euch einfach nur noch nicht so richtig. Deshalb danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.